Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich möchte euch grüßen mit einem Grüßungswort von heute der Herr Luther Brüdergemeinde aus Haggai 2, Vers 5. Mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Den Geist Gottes brauchen wir, den brauchen wir zum Reden und zum Hören und zum Umsetzen. Es gehören. Darum möchte ich mit unserem himmlischen Vater noch kurz sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten auf dich hören. Wir möchten dein Wort weiter sagen. Wir möchten es beachten. Und wir wollen es hören. Wir bitten dich um deinen Segen und deinen Geist jetzt in diesem Augenblick, dass es so geschieht. Du kannst uns die Kraft geben, es gehört auch umzusetzen in diesem Leben. Wir danken dir, dass du mit deinem Geist unter uns bist. Amen. Wenn ein Mensch sich verabschiedet oder wenn er auf dem Sterbebett liegt und noch etwas sagt, das sind seine letzten Worte. Und die kommen in der Regel bei uns besonders gut an. Das heißt, wir merken sie uns. Wir wissen das noch. Lange Zeit, was er gesagt hat, bevor er die Augen schloss. Und wir sind jetzt dabei, das, was Jesus zuletzt sagte, es war ziemlich viel, es waren nicht nur einige Worte, es waren Gleichnisse, es waren auch Reden und er hat sich Zeit genommen, für seine Jünger, ihnen etwas mit einem Vermächtnis hinzugeben. Sie haben gehört, von seiner Liebe, die er ausdrücklich nochmal ausgedrückt hat, und auch ein Liebesgebot, dass wir einander lieben sollen. Er hat über die Demut gesprochen, er hat über den Dienst gesprochen, die Fußwaschung hat er ihnen, über die Fußwaschung hat er ihnen den Dienst klar gemacht, sein Gebet für den Heiligen Geist. Und es kommen ja noch einige andere Sachen zu. Dein Gebet für uns kommt in den nächsten Kapitel. Wir versuchen uns in diese Situation damals hineinzuversetzen. Die Jünger und Jesus. Und die Kost, die wir heute haben, ist eine harte Kost. Es ist allerhand drin, was uns vielleicht zu schaffen macht. Aber wir sind auch angesprochen. Denn Jesus hat in seinem hohen priesterlichen Gebet gesagt, ich bitte nicht nur für meine Jünger, sondern ich bitte auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Wir sollten uns jetzt mal in die Situation versetzen, als wäre Jesus leibhaftig hier. Und er würde jetzt die folgenden Worte zu uns sprechen, zu uns ganz persönlich. Wir werden merken, das bleibt nicht ohne Reaktion bei uns. Das werden wir spüren. Es kann hart kommen. Es kann hart kommen. Johannes 15, Vers 18 bis 16, Vers 4. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die keine andere getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie sie gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt wurde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: Sie haben mich ohne Ursache gehasst. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von meinem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit ihr, wenn ihre Stunde gekommen ist, daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. Macht uns das nicht Angst? Welche Gefühle haben wir? Tut uns das gut? Ist das eine Motivation von Jesus für einen Aufbruch? Hätte er nicht vielleicht besser sagen können: Geht hinaus, sie werden euch zujubeln, sie werden die Botschaft aufnehmen mit Freuden und ihr werdet erleben, wie viele Menschen zu Gott finden. Macht euch stark. Ihr habt die Botschaft. Oder es ist der Abbruch einer Beziehung. Das ist schon mal passiert. Dem hat er klar, in Johannes 6, Vers 66 wird davon berichtet, dass Jesus ihnen etwas gesagt hat, was ihnen nicht gefiel, was den Menschen nicht gefiel. Und dies heißt es: Ihre Rede ist hart. Der kann sie ertragen. Und von jener Zeit gingen viele nicht mehr mit Jesus. Da sprach Jesus zu ihnen: Und etwa auch ihn. Und das war die Bekehrungsstunde von Petrus, der sagte: Nein, wir gehen nicht. Du hast Worte des ewigen Lebens. Aber es hätte hier auch passieren können, dass Jesus alles ja praktisch das sich getrennt hätte. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht verfolgt werden. Wir wollen unser freies Leben haben. Bevor wir jetzt nachfragen, was uns dieses Wort Jesu zu sagen hat, wollen wir doch mal sehen, was aus dieser Prophetie Jesu geworden ist. Es ist eine Prophetie. Er spricht prophetisch über das, was kommt, vor 2000 Jahren. Wir sind jetzt 2000 Jahre weiter. Wir können sehen, was daraus geworden ist. In Hebräer steht, in 10 Vers 33, damals wie heute gibt es Gemeinden, die nicht berührt werden von der Verfolgung. Andere werden hart gedrängt. Dort wird auch erzählt, was man alles aus sich ausgedacht hat, um Menschen und Christen zu quälen. Ja, was passierte? Fast alle Apostel sind als Märtyrer gestorben. Dann gibt es eine wunderbare Geschichte aus Apostelgeschichte 5. Die Apostel wurden zitiert vor dem Hohen Rat und sie wurden verwarnt, wurden bedroht und wurden geschlagen, weil sie von Jesus gesagt haben. Ihnen wurde gesagt, ihr dürft nicht mehr davon reden. Und droht ihn mit weiteren Strafen. Und die Jünger gingen raus und da heißt es, die waren voll Freude, dass sie gewürdigt waren, für Christus zu leiden. Ähnliches haben wir erfahren aus der Apostelgeschichte. Paulus und Silas im Gefängnis zu Korinth, gefangen, die Füße im Stock, mit Schmerzen. Um Mitternacht lobten sie Gott. Und alle Gefangenen hörten es mit. Sie freuten sich, für Christus leiden zu dürfen. Stephanus der erste Märtyrer, starb, es sah den Himmel offen, bezeugte Jesus und Gott und sie steinigten ihn. Saulus wollte Gott dienen mit großem Eifer. Er war ein Pharisäer, ein Jude und begegnete ihm Jesus vor Damaskus und krempelte ihn um. Und aus ihm wurde der Paulus, der uns die Gedanken Gottes der Rechtfertigung und der Liebe Gottes zu uns Menschen so nahe gebracht hat in seinen Briefen. Man kann sagen, ein Theologe, wie es noch keinen anderen gab. Die römischen Kaiser forderten göttliche Verehrung. Die Christen machten nicht mit. Die spalten ihm keinen Weihrauch, den Cäsaren. Und ließen sich töten in Kämpfen mit wilden Tieren und als Fackeln in den Märkten Roms. Der Brand Roms wurde den Christen in die Schuhe geschoben. Inzwischen sind 2000 Jahre vergangen. Was passiert heute? Rottenhaus hat einen Verfolgungsindex erstellt. Wir sehen hier eine Karte, eine Weltkarte. Überall, wo es gut ist, werden Christen verfolgt. 200 Millionen Christen werden aktiv und hart verfolgt heute. Weitere Millionen werden bedrängt, sind also nicht so frei, werden auch verfolgt. Die Rangliste ist klar. Nordkorea am meisten, Afghanistan, Somalia, Sudan und so weiter und so weiter. Und bei uns in Europa, bei uns gelten die Menschenrechte der Genfer Konvention. Dass sie zustande kamen, ist ein Erfolg auch des Evangeliums, zu sagen, das er vergeben hat, auch Menschen getrieben, darüber nachzudenken. Und da steht, kein Mensch darf verfolgt werden oder er darf nicht gefoltert werden. Wegen Religion und anderen Dingen. Ja, daran halten sich europäische Staaten. Aber so einfach ist das nicht. Trotzdem gibt es Verfolgung, auch bei uns. Die Idea-Meldung vom 6. Juni ist gerade eine Woche her. Die Zeitschrift, die Geschehnisse in der evangelischen Allianz geschehen und die Verlautbarungen, die da sind, werden dort publiziert. Die Idea-Meldung vom 6. Juni. Die Intoleranz gegenüber Christen nimmt zu. Ende. Christen werden heute belächelt, nicht für vorgenommen. Spinner, man gibt ihnen den Namen Fundamentalisten, eigentlich sind sie es auch, wir wollen, gehen ja vom Fundament Jesus Christus aus, so hat man gerecht, aber sie meinen etwas anderes. Sie stellen uns gleich mit denen, die mit der Waffe durch die Lande ziehen und töten. Was natürlich nicht der Fall ist. Wir sind vielfach die Rückständigen der die ewig gestrigen, die mit dem Fortschritt nicht mithalten wollen, nicht mitmachen wollen, mit dem, was wir als Menschen geschaffen haben. Wer beim Marsch für das Leben in Berlin dabei war, der hat das auch mal gehört. Er hat die aggressive Feindschaft derer gesehen und ins Auge geschaut, die für die Abtreibung sind. Ärzte, Hebammen und die Abtreibung verweigern, kommen in Frage Schwierigkeiten. Es war plötzlich ein Bericht von einem Chefarzt, der dann entlassen werden sollte, aber schließlich kam es noch zu einer Vereinbarung. Aber die Verwaltung verlangt von den Ärzten und von den Hebammen vielfach, dass sie an der Abtreibung teilnehmen und mitwirken. Dazu gibt es eine Institut in Wien, wo sich Anwälte zusammenschließen, um gerade diesen Menschen vor den Gerichten zu helfen. Das ist der Vorgang in der Ungarn. Am 11.06., auch gerade ein paar Tage her, gab es in Berlin eine Podiumsdiskussion, wo der Ministerpräsident Haselhoff von Sachsen-Anhalt da war. Es wurde ein Buch vorgestellt, nämlich das Buch Geht der Kirche der Glaube aus? Und Haselhoff sagte, es wird immer schwerer, sich zum christlichen Glauben zu bekennen. Und die Autor dieses Buches, Rosgrüdiger May, hat dann öffentlich zugegeben, heute ist es unschick, uncool, sagen wir ja, unschick, zu sagen, ich bin Christ. Wer ein Kreuz trägt, gilt als unmodern und reaktionär. Jesus sagt, dies aber habe ich zu euch geredet, damit ihr, wenn ihr ihre Stunde gekommen ist, daran gedenkt, dass ich es euch gesagt habe. Und dass ihr euch nicht ärgert, sondern dass ihr vielleicht dazu kommt, mit Freuden für Jesus zu leiden oder es zu ertragen. Nämlich auch euch gilt der volle Trost und alle Zusagen in dieser Situation. Die Würdigung, Freude über die Würdigung Apostel Paulus und Silas in Philippi, ich habe es eben schon erwähnt. Was sollten wir tun, wie wir in Freiheit, in heiligen und großer Freiheit leben? Was sollten wir tun für verfolgte Brüder und Schwestern? Beten, natürlich. Beten für sie. Spenden für die Institute, die sich um diese Menschen, diese verfolgten Christen kümmern. Jetzt neulich hörte ich, in Ägypten waren ja plötzlich große Ausschreitungen, wo Kirchen demoliert wurden, zerstört wurden. Und da kam eine Meldung, die Kirchen sind nach diesem Geschehen voller denn je. Es gibt auch Petitionen, die von Open Doors und anderen vorbereitet werden. Die sollte man wahrnehmen. Petitionen mit einem Dix an verantwortliche Führer von Ländern, um Menschen freizulassen, die wegen ihres Glaubens inhaftiert sind. Was hat dieser Text mit heute zu sagen? Was Hass ist, erleben wir auch im Zeitgeschehen. Terrorismus. Man muss noch an die Vorkehrungen denken, die man auch bei Straßenfesten, wie auch wie gestern, anstellen muss, um den Terroristen hier ein Paroli zu bieten, nicht auf den Markt zu fahren oder in die Menschenmenge hineinzufahren. Wir entdecken Terrorismus um uns herum. Ablehnung, Zerstörung, Machtanmaßung und Ausbildung. Jesus hat Hass als Mittel radikal abgelehnt. Hass ist keine Option für Christen. Ich hasse die Welt, da ich von ihr Zeuge, sagt er, dass ihre Werke böse sind. Wen trifft dieser Hass? Vor allen Dingen Gott selbst. Jesus erklärt uns, warum diese Wut, warum dieser Hass. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Stellt man sich heute Gott vor, das hat man vor Vorstellungen in einer emanzipierten Gesellschaft. Und ich sagte jemand, wenn Gott existiert, dann würde er doch, ja. Gott ist dazu da, alle Schwierigkeiten wegzuräumen. Ich möchte ein Leben geben voller Freude und ich möchte mich ausruhen können. Gott hat es wegzuräumen. Man merkt eigentlich, dass Gott oft gerade durch diese Schwierigkeiten, durch die Nöte, die wir haben, gleich welcher Art, doch zu ihm berufen werden. Wir haben heute einen erstarkten Atheismus, Dawkins, bekannter Name, ganz kurz gesagt, lebe freudig, tu was du willst, und sieh zu, dass du mit dem gesetzlichen Konflikt kommst, irgendwie oder wir dich verwunden, und dann stirb, dann ist nichts mehr, dann kommt nichts mehr. Aber Gott ist heilig, Gott ist rein, und kann auch die kleinste Sünde nicht ertragen, deswegen musste Jesus kommen. Mussten die Erlösung von ihm haben, mussten die Vergebung von ihm haben, musste Sühnung geschehen, sonst wäre es ein korrupter Gott, wenn er sagte, komm Schluss, schwamm drüber. Gott kann nicht einfach sagen, schwamm drüber, sondern es muss Sühnung geschehen, das hat Jesus getan. Der Sühnetod Jesu war zwangsläufig nötig. Wir hören oft die Meinung, wie kann ein Gott so wundermächtig sein, seinen Sohn zu opfern, so zu machen? Es war unvermeidlich, wenn wir gerecht werden wollen. Jesus ist gekommen für unsere Sünden, für uns zum Vater zu ziehen. Nur ein vermenschlichter Gott ist heute noch vorstellbar. Und wir tun auch unsere emanzipatorischen Einflüsse. Heute streitet man sich darum, ob Gott männlich oder weiblich ist. Gott ist der Heilige, der Ewige, der Unbegreifliche, der Unfassbare. Mose, der ihn ziehen wollte, durfte ihn nur von hinten ziehen, indem Gott seine Hand vor den Spalt hielt. Eine andere Frage ist, brauchen wir Gott noch als Vater? Jetzt kürzlich kam mir auch vor 14 Tagen zu einem Freitag auf dem Tisch. Da wird eine Rundfrage gestartet. Es geht um das Vaterunser. Und da war die Frage anzukreuzen oder eine andere anzukreuzen, ob wir heute noch zu Gott Vater sagen dürfen oder sollten. Wir sind ja schließlich so emanzipiert. Ich kann da nur zusagen, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das hat Paulus in der Natur geschrieben. Eine persönliche Standortbestimmung ist nötig. Was will uns dieser Text sagen? Wie stehe ich zu Jesus und zu seinen Aussagen, zu der Schrift, zu der Bibel, zu dem, was wir von ihm wissen, was sehr gut überliefert ist? Habe ich Erfahrung und bin überzeugt, dass ich seiner Welt angehöre? Wenn man erkennt, dass man vor Gott schuldig ist und das echt ist, dann spricht man ja ein Übergabe und jede Sorge. Herr Vater, vergib mir, ich habe gesündigt, so wie es in dem Reich ist. Und dann gibt Gott uns die Gotteskindschaft. Wir sind dann endlich Menschen einer anderen Welt. Aber wenn man nur dieses Gebet spricht und dann so weitermacht wie bisher, dann ist das wie, wenn man den Weizen unter Dornen sieht. Und Jesus hat ja gleich gesagt, der Weizen geht auf, die Dornen ersticken es und es wieder alles weg. Zu der Bekehrung, zu dem Hinwenden zu Gott, zu diesem Gebet und zu dem, was Gott uns mit Sicherheit schenkt, die Vergebung, wenn wir es echt meinen, muss ein zweites kommen. Es muss die Nachfolge kommen. Ich muss Jesus nachgehen. Wollt ihr etwa auch gehen? Wir müssen ihm nachfolgen. Und es muss eine Jüngerschaft entstehen. Eine Lebensgemeinschaft entstehen. Jesus und ich, wir sind eins. Ein Christ wird jeden eigentlich in jeder Gelegenheit muss er mit seinem Herrn mal zusammen sein wollen. Eine Zeit haben, der Stille, der Bibel lesen und beten. Aus der Entscheidung wird eine Lebensgemeinschaft. Aber es muss noch weitergehen. Es wird, wie wir heute gesehen haben, Schwierigkeiten geben, auch in unserer Verfolgung, ganz gleich welcher Art. Auch in der Nichtakzeptanz von Christen ist auch eine Verfolgung. Es muss eine Leidensgemeinschaft geben. So wie wir hier erleben an vielen, die damals gelitten haben, dass sie den Freuden gelitten haben, für ihren Herrn. Ich habe in meiner Jugend mal öfter gehört von Predigern, von Menschen, die uns das Wort Gottes nahegebracht haben. Ein Einsatz, der ist tief in mich eingedrungen, ein halber Christ, ein ganzer Unsinn. Das geht nicht. Wir können nicht halber Christen sein. Wir können nicht mehr uns Christen nennen und so tun, als wenn wir keine wären und auch gar nicht Jesus nachfragen, gar nicht danach fragen. Christus bekennen und Christen sein erfordert auch eine Lebens- und eine Leidensgemeinschaft. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin einen Schritt über die Grenze gegangen, zu Christus hin. Ja, und dann haben wir ja die Bergrede von Jesu, wo er sagt, Jesus sagt, sinnet auf das, was droben ist, nicht was auf der Welt ist. Sinnet auf das, was droben ist, nicht was auf der Welt ist. Hat uns auch den Schöpfungsauftrag gegeben, macht euch die Erde untertan. Liegt das hier nach einem Spagat? Es gibt ja Menschen, die ganz abgehoben sind, die keinen Sinn mehr haben für diese Welt, ihre Arbeit vernachlässigen, die an nichts mehr denken. Ja, und nur von himmlischen Sphären leben. Es gibt andere, die sich nur um die Dinge dieser Welt kümmern, keinen Bezug zu Himmel haben. Gott mutet uns diesen Spagat zu, Menschen zu sein, die ihren Herzen im Himmel sind, daran denken und die trotzdem auf der Erde handfest anpacken, den Schöpfungsauftrag wahrnehmen, für ihn arbeiten, auch sonst beruflich erstehen. Wenn wir einkaufen gehen, dann fragen wir uns, wo gibt es am wenigsten Plastikes? Oder wenn ich eine neue Stelle antrete, dann frage ich, was habe ich davon? Was kriege ich dafür? Das ist elementar in uns Menschen drin, dass wir irgendwie da nicht einfach so was geben und nichts dafür haben wollen. Ja, und das habe ich immer auch mal gesagt. Ja, was haben wir davon, wenn wir dir nachfolgen? Sagt Jesus in Matthäus 19, 29, wer verlässt Häuser, Brüder, Schwestern, Väter, Mutter, Frau und Kinder um meines Namens willen, hundertfältig empfangen, wird er das und ewiges Leben. Das ist ein Versprechen. Unsere Entscheidung mit allen Konsequenzen mit Jesus zu gehen, macht uns zu Bürgern der himmlischen Welt, die auf der Erde wirken. Es ist kein Spagat, den wir nicht schaffen, sondern Gott schafft es mit uns, dass wir hier wirken dürfen und trotzdem unsere Herzen im Himmel sind. Und jetzt kommt ein Geschenk dazu, was wir vielleicht auch nicht so begreifen. Jesus schenkt uns und schickt den Beistand. Er sagt in Johannes 15, 26, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, ihr Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Er ist dabei. Ob wir das alles so merken oder ob das auf menschliche Gedanken reinkommen. Wie wird dieser Geist? Fühlt sich nicht an. Ich denke, wenn jemand mit Gott lebt, in Lebens- und in Leidensgemeinschaft, dann kriegt er Gedanken. Woher auch immer. Der Heilige es wird ihm diesen Gedanken ins Herz gehen. Die Jüngeren ist vielleicht bewusst, wie man das erklären kann. Es gibt ja Bluetooth, nicht? Man kann irgendwo was einsprechen, es kommt irgendwo durch die Luft woanders raus. Ein Lkw zum Beispiel. Vom Ton ist nicht zu sehen, aber der Geist, der ist da. Er wird jeden daran erinnern, jeden Christen daran erinnern, was dran ist. Er wird ihnen auch einen Impuls geben, das ist jetzt dran. Und wenn dieser Impuls mehrmals kommt, dann ist es wahrscheinlich am dransten, dass wir es tun. Ein Geist, den die Welt nicht empfangen kann, der wird von Jesus zeugen und wird auch die Freude, schaffen in uns. Diese Freude, wie es damit heißt, in allem Leiden, wird uns als Äquivalent von dem, was wir tun und erdulden, die Freude an ihm geben, die uns keiner nehmen kann. Ich möchte zusammenfassen, was wir für Glück schon jetzt besitzen. Petrus schreibt, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in dem Gerechtigkeit wohnt. Das Gerechtigkeitsthema wird einmal gelöst. Schon im Alten Testament, vom ersten bis zur letzten Seite, sprechen die Propheten von der verletzten Gerechtigkeit, von der Ungerechtigkeit. Und heute haben wir sie auch nicht bewältigt, weltweit nicht bewältigt. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in dem Gerechtigkeit wohnt. Lasst uns das Gesetz des Christus erfüllen. Liebe statt Hass. Dienen statt Herrschen. In ihm bleiben. Wir reden am Menschen, das war der letzte Sonntag. Auch wenn wir nicht verfolgt werden, überzeugen wir niemals solche Verfolgung, wie sie in vielfach in vielen Ländern geschehen, herbeisehnen. Gott weiß, wem es schickt. Wir sollten nicht herbeisehnen, um in diesen Zustand zu kommen, sondern wir sollten unsere Freiheit nutzen, um denen zu helfen, die verfolgt werden. Und auch wenn du ein schweres Leiden hast, eine Not hast, mit der du nicht fertig wirst, also keine direkte Verfolgung, vielleicht eine Krankheit oder Menschen Not machen, dir zusetzen, dann kannst du wissen, wenn du es mit Geduld trägst, erst Gott, dann darfst du dich darüber freuen, dass du bei ihm bist. Paulus schreibt in den Römern, und damit möchte ich schließen. Und das wollen wir auf uns anwenden, ganz persönlich anwenden. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Es gibt nichts, was uns von Jesus und von Gott scheiden kann. Wir sind errettete, erlöste Menschen, die sich freuen dürfen, die Gott loben dürfen. Und mit Gott stehen wir letzten Endes auf der Siegerseite. Wie oft lesen wir im Neuen Testament, besonders in der Offenbarung, dass wir überwinden sollen, dass wir die Kraft haben müssen, uns sollen zu überwinden. Wer überwindet, dem werde ich geben. Das werden wir erleben. Wir werden Überwinder sein. Und es soll uns bewusst sein, dass wir uns nicht darüber ärgern, so behandelt zu werden, sondern dass wir Freude haben dürfen, etwas für unseren Herrn zu tun. Amen.